NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
23. Dezember 1834. Der Todestag des britischen Ökonomen Thomas Robert Malthus.
Irland in den 1840er Jahren. Das Land leidet unter einer großen Hungersnot. By the lonely prison wall. Das Lied The Fields of Athenry erzählt von dem verzweifelten Mann, der Getreide stiehlt, damit seine Familie überleben kann. 1 Million Iren, damals noch unter britischer Herrschaft, starben infolge von Missernten. Die pilzbefallenen Kartoffeln in den strapazierten Böden waren ungenießbar. Aber die eigentlich Schuldigen für Tod und Elend saßen in London. So sah es jedenfalls John Mitchell, ein Aktivist der irischen Unabhängigkeit. Er schrieb:
Der Allmächtige gewiss sandte die Kartoffelfäule, aber die Engländer schufen die Hungersnot.
Die britische Regierung unternahm nichts. Staatliche Eingriffe unerwünscht. Laissez-faire hieß die ökonomische Heilslehre, lass den Dingen ihren Lauf, so die Doktrin des marktradikalen Kapitalismus. Und außerdem gab es da noch dieses erfolgreiche Buch eines gewissen Thomas Robert Malthus. Der hatte 1798 das Essay On the Principle of Population, zu Deutsch das Bevölkerungsprinzip, veröffentlicht. Der Bestseller des späten 18. Jahrhunderts hatte Hunger und Elend als Folge der Bevölkerungsentwicklung heraufbeschworen. Professor Thomas Etzemüller, Kulturhistoriker an der Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg.
Die Theorie ist bestechend einfach. Malthus ist davon ausgegangen, dass sich die Nahrungsgrundlage nur in linearer Progression vermehren lässt, also 1, 2, 3, 4, 5, während sich die Bevölkerung aber progressiv vermehrt, also 2, 4, 8, 16 und so weiter.
Und diese Gegenrechnung führt direkt ins Verderben.
Das bedeutet, dass das Bevölkerungswachstum der Nahrungsmittelproduktion davonlaufen wird, und zwar naturnotwendig. Und es wird dann, so Malthus, zu schrecklichen Hungersnöten kommen, die die Bevölkerung wieder reduzieren, bis Nahrungsgrundlage und Bevölkerungszahl wieder übereinstimmen. Und dann werden die Menschen, weil sie unvernünftig sind, sich wieder vermehren, bis die nächste Katastrophe eintritt.
Die Theorie besaß enorme politische Sprengkraft. Auch sein Bevölkerungsprinzip legitimierte die unterlassene Hilfeleistung der Engländer gegenüber den notleidenden Iren. Wer Malthus gelesen hatte, konnte den Hungertoten ein akademisch begründetes Selbstschuld ins Grab hinterherrufen. Er schrieb in der ersten Auflage seines Essays:
Ein Mensch, der in einer schon okkupierten Welt geboren wird, wenn seine Familie nicht die Mittel hat, ihn zu ernähren, oder wenn die Gesellschaft seine Arbeit nicht nötig hat, dieser Mensch hat nicht das mindeste Recht, irgendeinen Teil von Nahrung zu verlangen, und er ist wirklich zu viel auf der Erde.
Zwar strich Malthus in späteren Veröffentlichungen diese drastischen Passagen, aber da hatten sie schon ihre Wirkung entfaltet.
In der zweiten Auflage des Buches hat er das dann auch ein bisschen moderater gefasst und gesagt, dass beispielsweise durch Empfängnisverhütung, durch spätere Heiraten solche Katastrophen auch abgewendet werden könnten, ist aber im Grunde bei seiner Theorie geblieben.
Thomas Robert Malthus, geboren 1766 in der südenglischen Grafschaft Surrey, arbeitete nach seinem Theologiestudium als anglikanischer Pfarrer. 1805 wurde er auf den weltweit ersten Lehrstuhl für politische Ökonomie am College der East India Company berufen, finanziell bestens ausgestattet von der britischen Oligarchie. Und die zeigte dann auch große Sympathien für seine Bevölkerungstheorie. Schließlich traf die zyklisch wiederkehrende Katastrophe nur die anderen. Thomas Etzemüller.
Und das Wichtige dabei ist, dass Malthus sich da nur auf die Unterschichten bezogen hat, nicht auf die Mittel- oder Oberschichten. Und dadurch ist dieses vermeintliche Naturgesetz zu einer normativen Aussage über die Sozialordnung geworden. Nämlich, die Unterschichten sind unvernünftig. Immer wenn sie Geld haben, vermehren sie sich, bis die nächste Katastrophe eintritt. Und deshalb ist jede Form von Sozialhilfe, Wohlfahrtsstaat im Grunde nur kontraproduktiv.
Der Erfolgsautor traf den Nerv seiner Zeit. Staat und Gesellschaft besaßen ein offenes Ohr für sein pessimistisches Szenario. Von 1750 bis 1800 wuchs die Bevölkerung in Europa um 60 Millionen Menschen. Für eine solche Steigerung hatte es vorher 3 Jahrhunderte gebraucht.
Die Städte sind gewachsen. Dabei waren die Lebensbedingungen dann außerordentlich prekär. Es gab Armut, es gab immer wieder Hungersnöte. Und für diese Entwicklung brauchte man eine Erklärung, weil das ja im Grunde nicht mehr das war, was man sich früher vorgestellt hat, nämlich dass Gott es schon richten wird, dass die Gesellschaft sich vernünftig entwickelt, sondern offenbar schien sie zu entgleisen.
Malthus war letztlich ein Populist des frühen 19. Jahrhunderts. Wer nur das Bevölkerungswachstum für das Elend im modernen Kapitalismus verantwortlich machte, lieferte einfache Muster. Karl Marx spottete:
Das schülerhaft oberflächliche Populationsprinzip, mitten in einer großen sozialen Krise mit Pauken und Trompeten verkündet, wurde jubelnd begrüßt von der englischen Oligarchie als der große Austilger aller Gelüste nach menschlicher Fortentwicklung.
Marx ist später mit ökonomischen Bedingungen gekommen und hat gesagt, das Elend wurzelt in einer ungerechten Wirtschaftsweise, Sozialordnung. Malthus hat gesagt, im Grunde wurzelt es in der Natur. Und das, diese Biologisierung des Sozialen, ist ein ganz wichtiger Aspekt gewesen, der sich bis in die 1950er, 60er Jahre durchgezogen hat, nicht nur in Deutschland, sondern auch beispielsweise in Skandinavien, den USA. Also der Versuch, soziale Verhältnisse biologisch zu erklären und dann auch zu lösen.
Dabei hatte sich sein Konstrukt von der Bevölkerungsfalle, die immer wieder zuschnappt, schon bald als Irrtum erwiesen.
Zum einen folgt die demografische Entwicklung nicht einfach einem mathematischen Gesetz und entwickelt sich immer gleich. Und zum anderen hat sich die Gesellschaft einfach technisch anders entwickelt. Die Landwirtschaft hat profitiert von Kunstdünger, Maschinisierung, sodass Mitte des 19. Jahrhunderts zumindest europaweit tatsächlich Hungersnöte der Vergangenheit angehörten. 1863 gab es noch mal eine in Schweden, aber danach war es damit vorbei.
Die demografische Kurve in England und den übrigen Industriestaaten nahm eine andere Entwicklung als von dem Ökonomen prognostiziert. Und doch warf Malthus einen langen Schatten.
Nach ihm sind dann eine ganze Reihe von Statistikern, Eugenikern, Demografen gekommen, die alle versucht haben, die Bevölkerungsentwicklung biologisch zu erklären. Und da setzen dann sozialdarwinistische Erklärungsmodelle an.
Ihr Befund, wenn schon die Hungersnöte zumindest in Europa die Bevölkerung nicht mehr dezimierten, so gab es immer noch eine andere, vom Malthus heraufbeschworene Bedrohung. Der hatte auch davor gewarnt, dass die vermeintlich Falschen zu viele Nachkommen in die Welt setzten.
Angeblich vermehren sich die Unterschichten sehr viel stärker als die Mittelschichten und würden dann, so die Befürchtung späterer Demografen, die gesunde Mittelschicht gewissermaßen überwuchern.
Und so war es kein weiter Weg vom Malthus hin zu Forderungen nach Selektion und Rassenhygiene.
Gleichzeitig ist man davon ausgegangen, dass diese Unterschichten minderwertiger gewesen sind. Und auf diese Art und Weise würde, so die Befürchtung, eine Gesellschaft degenerieren und würde sich nicht mehr im Kampf der Nationen, also sozialdarwinistisch gedacht, behaupten können.
So gewann zu Beginn des 20. Jahrhunderts die sogenannte Eugenikbewegung in den USA, Großbritannien und in Skandinavien an Einfluss. Die Forderung dabei:
Das moderne Leben basiert auf Kontrolle. Lasst uns die Größe der Familie kontrollieren, damit wir gesund und glücklich werden.
Und auch in Deutschland suchte man nach Wegen, wie man Geburten kontrollieren konnte. Und dies lange vor den Nationalsozialisten. Dr. Heike Petermann, Medizinhistorikerin von der Universität Münster.
Nach dem Ersten Weltkrieg gab es dann auch Überlegungen, wie man Einfluss nehmen könnte, auch auf die Fortpflanzung. Man hat sich dann mit Fragen beschäftigt, inwieweit man sogenannte Ehetauglichkeitszeugnisse einführen sollte und auch mit der Frage, inwieweit man wertvolle und wertlose Menschen differenzieren kann.
Nach dem Zweiten Weltkrieg rückte dann das globale Bevölkerungswachstum der unterentwickelten Länder in den Fokus und wieder tauchte Malthus als Stichwortgeber auf. Professorin Christa Wichterich, Soziologin an der Universität Basel.
Malthus hat erstmalig diesen Begriff von Überbevölkerung geprägt.
Es war der Ost-West-Konflikt, der die Furcht vor dieser Überbevölkerung belebte.
Eine große Angst bestand, dass die Armen Kommunisten werden könnten und von daher eine Bedrohung für die USA bestehen würde. Und die Ursache wurde nun dem Bevölkerungswachstum zugeschrieben.
Der amerikanische Außenminister Henry Kissinger schrieb in seinen Geheimprotokollen:
Das oberste Gebot der US-Außenpolitik ist Bevölkerungsreduktion in anderen Ländern.
Auf Initiative der USA begann 1974 in Bukarest die dritte UNO-Weltbevölkerungskonferenz. Das Ziel: Die Entwicklungsländer sollten eine strikte Geburtenkontrolle einführen. Schlag nach bei Malthus. Wieder setzte man einseitig auf eine biologistische Lösung. Wer schlicht weniger Nachkommen forderte, brauchte sich um die sozialen Probleme nicht zu kümmern. Aber die Entwicklungsländer wehrten sich. Der ARD-Korrespondent berichtete aus Bukarest:
Die USA sind auf dem besten Wege, auf der UN-Weltbevölkerungskonferenz eine totale Niederlage zu erleiden. Die Länder der Dritten Welt vertreten die Auffassung, dass nur der forcierte Aufbau der Wirtschaft zu dem angestrebten Rückgang der Geburtenzahlen führen kann, so wie dies einmal in den Industrienationen der Fall gewesen war.
Denn deren Entwicklung hatte gezeigt, dass die Demografie anderen Mechanismen folgt. Ausbau des Sozialstaats, medizinisch-technischer Fortschritt, aber vor allem die Stärkung der Frauenrechte hatten überbordende Geburtenraten gesenkt. Dieser Aspekt bestimmte dann auch die Weltbevölkerungskonferenz in Kairo 1994. Christa Wichterich.
Ein zentrales Element war auch eine Absage an Zwangsmaßnahmen. In Kairo hatte eine sehr starke Verschiebung des Diskurses stattgefunden in Bezug auf Gesundheits- und Frauenthemen. Ein Konzept, das in internationalen Frauenbewegungen entwickelt worden war, sexuelle und reproduktive Rechte.
Aber das Recht der sexuellen Selbstbestimmung braucht das Grundrecht auf Bildung. Das hat die Entwicklung in vielen Schwellenländern gezeigt, die ihre Geburtenrate senken konnten. Der Bevölkerungsforscher Dr. Rainer Klingholz:
Sobald Mädchen und Frauen die Möglichkeit haben, eine Schule zu besuchen, und zwar vor allem eine Sekundarschule, sprich mindestens Realschule, mittlerer Reifeabschluss zu bekommen, bekommen sie erstens weniger Kinder, sie fangen an, später Kinder zu bekommen. Und das führt dazu, dass das Bevölkerungswachstum sich verlangsamt, schlicht und einfach, weil die Frauen in ihrem Leben andere Möglichkeiten haben, andere Optionen haben, als sehr früh verheiratet zu werden.
Heute leben geschätzt 7,7 Milliarden Menschen weltweit. Die Bevölkerung wächst weiter. Aber die jährlichen Steigerungsraten sind in vielen Ländern entgegen früherer Vorhersagen zurückgegangen. Experten prognostizieren einen Anstieg auf 9,7 Milliarden bis 2070. Dann, so die Schätzungen, setzt eine Umkehr ein. Dabei schwingt in der Debatte immer noch der bedrohliche Grundton mit, den Thomas Robert Malthus vor rund 200 Jahren angeschlagen hat. Thomas Etzemüller.
Der Einfluss ist durch verschiedene Elemente der Theorie erfolgt. Also beispielsweise der katastrophische Gestus, der hat gezogen.
Die Gefahr durch die anderen, die durch ihre Masse den eigenen sozialen Status gefährden, lebt weiter. Nur wurde in dieser Drohkulisse mittlerweile das Proletariat durch die Migranten ersetzt.
Zugespitzt wird das eben nochmal in solchen Bestsellern wie von Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, wo diese ganzen alten Ängste nochmal reproduziert werden, dass Deutschland eben nicht mehr die behagliche Mittelschichtgesellschaft ist, die es so nie gegeben hat. Und deshalb dient die demografische Diskussion bei Sarrazin und anderen immer dazu, Veränderungen abzublocken.
Lösungen sind dann wie bei Malthus allenfalls biologischer Natur.
Das einzige Rezept, das die haben, ist, deutsche Mittelschichtfrauen müssen mehr Kinder bekommen, damit die deutsche Gesellschaft wieder wächst, damit der Raum gefüllt ist, damit Migration verhindert wird. Das ist die einzige Lösung, das einzige Modell, das die haben, das mit der Realität nicht das Geringste zu tun hat.
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Beutner an Thomas Robert Malthus, der am 23. Dezember 1834 gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info.